So, Leute, wollen wir es mal probieren?
Jetzt geht's
Geht's los,
dabei.
oder was? Ja, warum denn nicht? Ich meine, das machen wir doch sonst auch so, dass wir dann einfach irgendwann anfangen. Nee.
So, wie immer.
Ich hab endlich raus.
Ich weiß, wie das heißt.
Ja, Baker Street von Gary Rafferty. Mit Henry Spinetti an den Drums tatsächlich.
Das ist doch geil, das Saxophon, ey. Das ist doch...
ja, so, das Saxophon.
Ich wusste die ganze Zeit nicht, was das geil an dem Song. Jetzt, wo du es sagst.
Ja. Oh, oh. Na, man muss ja heutzutage aufpassen, was man vorm Penker sagt, weil am Ende wird ja. ist man dann selber, wird man
alle
zum
das,
Intro.
Alle
fliegt es einem alles um die Ohren.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 18. Pengcast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über den holländischen Psychothriller Borgman und die neue Serie von 50 Cent G-Unit Power. Aber ich bin Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Snips.
Hallo.
Dr. Eck.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo.
Ja, diesmal Dr. Eck und Dr. Loco zusammen am Lümmeltisch.
Double Tag Team Action today.
Denn was viele nicht wissen, weil der Pencast so professionell produziert ist, ist, dass wir normalerweise in unterschiedlichen Städten oder immer in Räumen sitzen. Denn Dr. Eck und Dr. Snip sind in Freiburg eigentlich. Und Dr. Loco und Welli und ich im wunderschönen Bayreuth.
Und ich dachte Bamberg.
Bayreuth.
Bayreuth. Aber Dr. Eck ist zu Besuch in Berlin und wenn ihr euch
Geschäftsreise.
Zu dazwischen redet, muss ich euch auseinandersetzen, ne? Den hatte ich mir aufgeschrieben.
Oh, 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 oh,
den Haken.
Klassenzimmer-Styles.
Gebracht. So, die Sonne scheint heute. Richtig geiles Wetter. Ich finde, der perfekte Tag, um über eine schlechte Serie und einen holländischen Psychothriller drin
Kai
in der Bude zu reden.
Auf jeden Fall, Digga.
Reden über Borgman. Borgman ist in den Niederlanden schon 2013, Ende 2013, um genau zu sein, in die Kinos gekommen. Ist jetzt gerade in den USA im Kino und hat für Deutschland noch keinen Termin, aber man kann sich den schon auf diversen deutschen Filmfestivals angucken. Also kann man im Internet schauen, ob ein Filmfestival in der Nähe ist, so wie wir das natürlich gemacht haben, und den sich da geben. Der Film ist von Alex van Warmerdam und
Warmerdam,
oh nee,
Alter. Den hatte ich ja aufgeschrieben.
Der war auch noch aufgeschrieben.
Ah, ja, ja. Nein, hatte ich nicht, aber ich dachte, ich sag das mal.
So,
und das auf IMDb, ja, ist in einem Review zu dem Film, kommt der Satz vor: In the beginning, there was armed men looking to kill underground hobos. Ich möchte mal von Dr. Snips wissen, was außerdem noch im Film passiert.
Oh ja. Also zuerst mal, der Film spielt in der Gegenwart. Borgman, die Hauptperson, ist ein Obdachloser, so wird uns das zumindest gezeigt, der mit seinen obdachlosen Freunden in versteckten Erdlöchern in einem Waldstück lebt. Und nachdem er aus denen unter anderem von einem Priester mit einer Schrotflinte vertrieben wird, wandert er durch eine gehobene Nachbarschaft, geht von Haus zu Haus und fragt nach, ob er irgendwo ein Bad nehmen kann, weil er sich lange nicht mehr gewaschen hat und stinkt. Wird dann aber abgewiesen. Nach einiger Zeit erreicht er dann das Haus von Richard und Marina, einem reichen Ehepaar. Richard öffnet ihm die Tür und macht ihm erstmal deutlich, dass er abhauen soll. Und daraufhin behauptet Borgman, dass er Richards Frau Marina kennt und sie mal seine Krankenschwester war. Und daraufhin wird Richard richtig sauer und vermöbelt Borgman ordentlich, also gibt ihm Schläge, Tritte und sogar mit einer Holzlatte über den Schädel. Später am Abend dann findet Marina Borgman, der sich im Schuppen versteckt hat, ja, nachdem das Ganze passiert ist, hat Mitgefühl mit ihm, bringt ihm Essen, lässt ihn ein Bad nehmen und bringt ihn dann sogar für die Nacht in der Gartenlaube unter. Und da bleibt Borgman dann ein paar Tage und dann beschließt er, weiterzuziehen. Aber Marina, die mittlerweile ziemlich an Borgman hängt, überredet ihn dazu, noch da zu bleiben. Und daraufhin entwickelt Borgman mit seinen obdachlosen Kumpels den Plan, den Gärtner der Familie beiseite zu schaffen, schneidet sich seine langen Haare, rasiert sich den Zottelbart ab und bewirbt sich auf die Stelle als neuer Gärtner der Familie, und bekommt dann auch den Job. Und Richard, der mit der neuen Frisur Borgmann nicht mehr wiedererkennt, bietet ihm dann sogar an, im Haupthaus der Familie ein Gästezimmer zu beziehen, damit er mehr Zeit für die Gartenarbeit hat. Borgmann zieht also in das Haus, in dem außer dem Ehepaar noch ihre drei Kinder, zwei Mädchen, ein Junge und ein Au-pair-Mädchen wohnen, und bringt sogar seine obdachlosen Freunde noch in der Gartenlaube unter. Und ja, nach und nach ziehen sie dann so, könnte man sagen, alle Familienmitglieder in ihren Bann, stiften immer mehr Chaos und irgendwann, ja, explodiert dann die ganze Situation. Also soweit zur Story. Was haltet ihr denn von dem Film?
Ja, war gut, aber muss ich gleich dazu sagen, dass ich nicht wirklich verstanden habe, worum es eigentlich genau geht.
Denke mal, das ging also, uns allen so, ja.
Ja, also es ist halt auf jeden Fall so irgendwelche unterliegende Symbolik vorhanden, so. Also man kriegt schon mit, dass das irgendwie Sinn macht, was da passiert. Aber mir hat es zumindest sich nicht erschlossen. Ich habe jetzt auch danach nicht sonderlich irgendwie noch nachgelesen oder so, was das alles sein könnte und so. Unabhängig davon hat der aber von der Atmosphäre her und so gut funktioniert, war durchgehend irgendwie spannend, so. Hat richtig Spaß gemacht zu gucken, mir auf jeden Fall. Aber ich habe ihn auf jeden Fall nicht verstanden. Weiß ich nicht, wie es euch da ging.
Ja. ja, kann ich mich nur anschließen. Erstaunlicherweise aber irgendwie, was zum Beispiel jetzt verglichen mit Enemy, was halt hier wirklich anders war, ist einfach, obwohl man nicht so richtig wusste, was abgeht und wofür jetzt jede einzelne Szene stehen soll, war ich auf jeden Fall auch die ganze Zeit gut unterhalten. Und hab ja, auch regelrecht Spaß gehabt. Zwischendurch konnte man auch mal lachen. Man wusste nicht, ob man soll oder darf, aber man musste. Und ja, cooler Film.
Ich finde das ganz interessant an dem Film, dass man irgendwie sofort sieht, dass es ein europäischer Film ist.
Wenn ja, das
mit
ja,
allen definitiv. Filmen vergleichen, die wir bis jetzt gesehen haben, ist es ganz klar ein europäischer Film. Und ich finde, für mich ist es so ein bisschen eine Mischung aus zwei Filmen. Einmal Sleep Tight. Der kam vor einigen, ich glaube, vor 2 Jahren in die Kinos. Da geht es darum, dass so ein Concierge in einem Apartmentkomplex den Schlüssel für die Wohnung von einer Frau hat und da eben nachts eindringt und immer so ein bisschen was verändert und ein paar Substanzen in ihr Shampoo packt, damit sie Hautausschlag kriegt und so weiter und so ein bisschen versucht, ihr Leben so zu terrorisieren und ihr so den Boden unter den Füßen wegzuziehen. An was mich aber auch auf eine Art erinnert hat, ist Was bleibt? Ein deutscher Film, auch, glaube ich, vor 2 Jahren rausgekommen. Und da geht es hauptsächlich darum, dass ja so eine Familie das Wochenende, also auch so eine Upper-Class-Familie, genau wie in Borgmann, so ein Wochenende zu Hause verbringt. Der Sohn, der Schriftsteller ist, kommt irgendwie nach Hause und es passieren auch ein paar so surreale, übersinnliche Sachen, die den auch eben so ein bisschen wieder den Boden unter den Füßen entziehen. Und ich finde diese Mischung irgendwie ganz interessant und ich finde es ganz cool, dass der sich in diesem Upper-Class-Setting irgendwie bewegt, dass wir auf so eine Art, finde ich, wenig in amerikanischen Filmen zu sehen bekommen. Also man merkt irgendwie genau, man kennt diese Art Haus, wo die drin wohnen, diese Art von Familie auch. Und es wird ja auch geschrieben, dass Borgmann so ein bisschen diesen Lifestyle angeblich kritisiert. Ich finde, was ich also wie wir auf Borgmann gekommen sind, ist ja eigentlich durch die Trailershow, glaube ich, die ich geschrieben habe. Ich war auf HD-Trailers und habe einfach mir Trailer angeguckt und dann, da der ja jetzt gerade kurz vor Release in Amerika war, habe ich diesen Trailer gesehen. Und der Trailer ist ja irgendwie bombastisch und zeigt schon sehr viele coole Szenen auch aus dem Film. Also man muss sich überlegen, ob man den Trailer anguckt. Man wird aber auf eine Art nicht gespoilert davon. Also man sieht ein paar Sachen, aber man weiß nicht unbedingt, was am Ende passiert.
Ja, wie im Film ja auch nicht.
Weiß man auch nicht so richtig, was letzten Endes passiert ist. Aber es gibt da sehr coole Szenen, wie diese Erdlöcher eingerissen werden. Und ja, dann gibt es so ein paar Mordszenen, die im Trailer so ein bisschen auch vorkommen. Das sieht alles ziemlich cool aus und finde die Stimmung ganz toll. Das einzige Problem ist mit Borgmann, da müssen wir dann später im Spoilerteil nochmal drüber reden, ist, dass ich das Gefühl habe, der Film fängt an und du weißt, worum es geht. Du weißt, okay, das, es gibt Borgmann, der ist irgendwie obdachlos und der versucht, in dieses Haus reinzukommen, ist letzten Endes da. Und dann wird es immer absurder und es kommen immer mehr Details raus, sodass ich so ein bisschen finde, der Film kriegt die Kurve nicht mehr so richtig. Und wenn ich das sehe, dann frage ich mich immer persönlich, Also entweder bin ich zu blöd und verstehe nicht, was irgendwie der Sinn des Films ist.
Ja, ja.
Oder da ist keine, ja, oder da ist keine richtige, tatsächliche, alles erklärende Theorie, die hinter allem steht. Und ich finde den Film ziemlich cool, würde ihn auch empfehlen. Also ich finde ihn gut, der hat richtig gute Szenen, hat sehr gute Schauspieler, finde ich, und diese Stimmung,
außer die rüberkommt. Stine.
Ja, okay, aber die kann vielleicht auch so sein.
Ja, ja, gut,
aber ich würde ihn empfehlen, aber ich kann nicht sagen, dass ich komplett verstanden habe, worum es da geht. Ich habe natürlich meine Theorien und es ist auf jeden Fall ein angenehmer Film, glaube ich, auch um danach darüber zu reden, sich zu überlegen,
was der Aussagen. Ich glaube, das macht bei dem Film aber auch nichts, wenn man danach nicht alles verstanden hat. Wenn man trotzdem gut unterhalten war, weiß ich nicht, kann auch einfach mal so sein. Ja. Dafür finden wir es ja jetzt im Nachhinein heraus.
Also ich finde auch, dass
wir werden das jetzt Borgmann gemeinsam aufarbeiten.
Ja. Ich würde gerne auch noch meine Meinung sagen vorher.
Ja, dann los.
Ja. Also ich finde auch, dass Borgmann ein ziemlich packender Thriller ist und als Thriller auch super gut funktioniert. Und ich fand echt große Teile des Films extrem positiv. Und auch nicht nur des Films, sondern auch den Schauspielern. Also Borgmann an sich, finde ich, hat ein unglaubliches Charisma. Und ist für mich so ein bisschen die fleischgewordene Creepiness. So, der Typ ist so einfach da. Also da läuft er den Rücken runter. Die Location, das ist ja eigentlich so ein Location-Film, bis auf ein paar Ausnahmen. Also nur dieses moderne, durchdesignte Haus innerhalb dieser, mit diesem riesigen Garten und dann diese Wildnis drumherum eher, ja, also dieser Wald, fand ich auch super und passt auch zu dem Thema des Films so ein bisschen so. Und ja, aber was auch genau wie Dr. Schwarz mich gestört hat, ist, dass es dann, nachdem eigentlich alles klar ist und alles gezeigt wurde, dann einfach das absolut immer absurder wird und auch, ja, halt zu viele Szenen es dann gibt, die man nicht sofort versteht und ich finde, die verwässern den Film am Ende so ein bisschen. Also er hätte vielleicht ein bisschen kürzer und ein bisschen kompakter vielleicht besser funktioniert, aber ja, auch wenn ich ihn auch nicht zu 100% verstanden habe, würde ich ihn, denke ich, auch empfehlen, weil er einfach dich extrem gut unterhält und ich habe auch den ganzen Abend, nachdem ich ihn gesehen habe, auf dem Filmfestival noch darüber nachgedacht. Ja.
Ja, ja, wem ging es nicht so?
Ich finde, das Interessante an Borgmann ist ein bisschen, das meine ich so ein bisschen mit dieses nicht die Kurve kriegen. Du siehst, wie Borgmann in dieses Haus einzieht, ja? Und der Ehemann weiß nicht, dass er der Mann ist, der damals darum gebeten hat, ein Bad nehmen zu dürfen.
Ja.
Und du hast ja so ein bisschen das Gefühl, dass Borgmann jetzt versucht, diesem Mann das Leben zur Hölle zu machen. Und der weiß aber gar nicht, wie ihm geschieht. Je länger der Film geht, desto mehr merken eigentlich alle Beteiligten in diesem Haus, immer außer dem Ehemann, was da eigentlich los ist. Ja, also da gibt es wieder so einen Komplott, nur der Ehemann kriegt es nicht mit. Und das wird eben immer mehr und immer abstruser quasi, sodass du irgendwann denkst, okay, das ist ja jetzt nicht mehr echt so, das sind ja jetzt keine echten Leute, sondern das ist so komisch, das ist so eine Theaterszene, die ich nur ansprechen will. Und ab dieser Szene hatte mich der Film ein bisschen verloren, muss ich sagen.
Das ist
ab
ja auch fast Szene, am Ende allerdings. Ne?
Genau, aber da war so eine...
Ja.
Kann sein, aber so ab, es wird halt irgendwann so offensichtlich quasi alles, dass ich dann irgendwann dachte, okay, jetzt kann es nur komisch sein eigentlich, jetzt können es keine richtigen Menschen sein und dann war ich ja nicht mehr so doll dabei.
Ja, finde ich auch. Also es gibt diesen Moment, ab dem darf man nicht mehr fragen, warum klappt das alles, was Borgmann macht und wie er diese Leute um sich rum quasi manipuliert und in seinen Bann zieht. Und das ist ja auch immer auch ungefähr so bei nach 3/4 des Films. Also dann finde ich, dann darf man das nicht mehr hinterfragen und zu dem Zeitpunkt finde ich auch, dass die Leute so ein bisschen ihre menschlichen Qualitäten verlieren. Und das eigentlich, dachte ich mir, das darf man eigentlich nur noch aus einer Distanz betrachten, was hier passiert und nicht mehr als wirkliche Menschen in einem wirklichen Setting, sondern eher das so ein bisschen, ja, quasi metaphorisch sogar. Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, ja. Weil es einfach zu bizarr ist, also schon.
Ja. Ja, wie weit darf ich jetzt schon gehen in diesem Teil des
Podcasts? Wollen wir den Spoiler-Teil anfangen? Also, oder
weil ich glaube, wenn wir zum Punkt kommen wollen, dann müssten wir jetzt mal konkreter werden.
Okay, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt den Spoiler-Teil an. Da gibt es dann eine Markierung. Und dann werde ich nochmal eine andere Markierung setzen, wenn wir anfangen, quasi unsere Punkte, IMDb-Punkte, zu verteilen. Jo. Dann geht jetzt der Spoiler-Teil los, Dr. Loco.
Erzähl. Ja. Nee, also, was ihr jetzt gerade gesagt habt, so, keine Ahnung, irgendwann haben dann Sachen keinen Sinn mehr ergeben. Dann musste man irgendwie akzeptieren, dass das hier ein bisschen arty wird und absurd. Ich weiß nicht, ich fand es von Anfang an, habe ich schon für mich festgelegt, okay, ich muss hier ein paar Sachen akzeptieren, denn ich wusste nicht, dass Obdachlose in Anzügen in Erdlöchern schlafen mit Koffern irgendwie in der Hand. So, ich war da, also war da von vornherein so, sag ich mal, auf alles gefasst und habe nicht mehr damit gerechnet, dass das hier, sag ich mal, ein realistischer Film in seinen Handlungen irgendwie sein soll, sag ich mal so.
Am Anfang könnte man das ja noch denken eigentlich, also man denkt vielleicht, dass es wirklich Flüchtlinge sind oder sowas, also oder wirklich gesuchte Männer, die sich wirklich da dieses Versteck aufgebaut haben. Hm. Und dann, ja, aber die pennen halt natürlich genau unter der Erddecke und haben da so Luken, aus denen sie raus können.
Also. Und Rauchgranaten, um ihre Verfolger, Verfolger zu entkommen.
Ja. Ja. Ich fand es schon auch eher, da würde ich eher Dr. Loco zustimmen, im Hinsicht so, dass auch, ich finde, relativ viel in dem Film auch immer irgendwie darauf angespielt wird, irgendwie da einmal als diese Hunde da im Haus sind, wo Borgmann dann zu denen sagt, you're too soon. So dass irgendwie ganz oft irgendwie angedeutet wird, dass alles in geregelten, alles geregelt abläuft, was passiert. Also alles in einem genauen Zeitplan passiert und alles irgendwie so geplant ist. Und ich in diesem Kontext, so dass ja irgendwie eindeutig irgendwas Supernatürliches auch irgendwie da drüber schwebt, über diesem ganzen Zeug.
Ja.
Und mir eigentlich von Anfang an klar war dann, dass das kein normaler Film, also Borgmann kein normaler Mensch ist und das nicht alles einfach in normalen irgendwie normalen Kreisen abläuft, konnte ich das eigentlich alles ganz gut akzeptieren, was da passiert ist.
Ja.
Ich hätte mir allerdings nach dieser angesprochenen Theaterszene noch irgendwie ein krasseres Finale irgendwie gewünscht, vielleicht.
Mhm.
Also oder irgendwie eine Erklärung noch eher oder so, wär vielleicht nicht schlecht gewesen, weiß nicht. Aber ich fand es nicht schlimm, dass es so bizarr wurde. Eher im Gegenteil.
Ich muss sagen, dass genau diese Theaterszene für mich auf jeden Fall der Tiefpunkt des Films war, weil es für mich da ein bisschen irgendwie, das ist jetzt so ins Gesicht bizarr irgendwie so. Dass jeder hat es jetzt auch wirklich gemerkt, also auch der allerletzte. Aber wollen wir mal ganz vorne anfangen mit dem Zitat?
Genau, das wollte ich auch sagen, ja.
Was am Anfang vorgelesen wird oder auf dem Screen steht, und zwar, and they descended upon the earth to strengthen their ranks, also und sie stiegen hinab auf die Erde, um ihre Reihen zu stärken, so könnte man das übersetzen. Ja. Und das klingt ja schon so ein bisschen wie was aus der Bibel, finde ich. Und es hat alles so ein bisschen diese religiösen Obertöne, kann man das sagen? Overtones?
Ja, Untertöne.
Untertöne. Und zwar so ein bisschen, also diese überlagernden Themen sind für mich einmal arm gegen reich, das ist so ein bisschen auf der weltlichen Ebene. Kontrolle gegen Chaos auf jeden Fall, also der Verlust von Kontrolle, das ist ja eigentlich das, was sich durch den ganzen Film zieht. Und auch so ein bisschen die Vermischung von Realität und Traum, also oder von Realität und Surrealität.
Mhm.
Das ist das für mich. Und vielleicht steht Borgmann halt so ein bisschen, also erstmal, das ist ja auch eine Sekte, so. Oder? Die Leute von Borgmann so ein bisschen? Also ich meine, am Ende rekrutieren die ja die Kinder von dem Ehepaar, das sie umgebracht haben. Jetzt wird natürlich hart gespoilert. Das ist ja egal.
Klar, wir sind im Spoiler.
Naja, also die Kinder wurden halt markiert mit diesen, ach Gott, das ist alles verwirrend, ne? Und die nehmen sie mit und
Ist ja so, also dass Borgmann hat ja selber so eine Narbe auf dem Rücken.
Ja,
das sieht man, als er duscht.
Das ist das Zeichen, meiner Meinung nach, dieser Sekte. Ja?
Also ich glaube das nicht. Ich würde dir schon mal hart widersprechen, dass das eine Sekte ist. Ja, ich glaube, du siehst das alles viel zu sehr auf einer menschlichen Ebene.
Nee, ich meine gar nicht Sekte auf einer menschlichen Ebene. Ich würde eher Borgmann so als eine Art Dämon.
Das sind auch absolut.
Ja, aber da Sekte das völlig falsche Wort, würde ich mal sagen.
Gruppe aus Dämonen.
Wir sehen ja, dass Borgmann eine Narbe auf dem Rücken hat. Und wir sehen immer, dass sowohl das Kindermädchen als auch die Kinder...
Ja.
An denen wird operiert von Borgmanns Freunden quasi. Also
die bekommen die
immer so ein Skalpell ausgepackt und am Ende sieht man auch, wie das zugenäht wird am Rücken. Das heißt, die kriegen irgendwas
da reingenäht. Die Narbe sieht man auch bei der Assistentin von dem anderen, von der Frau quasi.
Okay. Und was würdet ihr denn sagen? Weil ich fand das, und das finde ich, muss ich dem Film ein bisschen ankreiden, dass da viele Sachen dann so ein bisschen inkongruent waren. Findet ihr, die Leute verhalten sich nach der Operation alle gleich? Denn ich finde, das ist irgendwie nicht so. Die Kinder folgen eigentlich mehr, aber das Kindermädchen zum Beispiel wird aggressiver danach. Also ich habe nicht ganz verstanden, was macht diese Operation mit den Menschen?
Ich glaube, dass sie gar nichts macht, sondern dass das nur einfach das Zeichen ist, dass die jetzt dazugehören. Und dass sie aber auch schon, bevor sie diese Narbe haben, diese Leute einfach in ihren Bann gezogen haben und die eigentlich schon zu denen dazugehören. Weil ich meine... Bevor das kleinste Kind, Isolde, das kleine blonde Mädchen, ihre Narbe kriegt, eine halbe Stunde davor, tötet sie einen Mann, indem sie ihm einen Stein aufs Gesicht schmeißt. Und das macht sie ja wohl nicht einfach nur, weil sie ein durchgedrehtes Kind ist oder so. Oder das, die Aussage soll ja wohl nicht sein, jeder Mensch ist ein bisschen böse oder so. Ich meine, das soll, also, oder? Da wurde sie ja schon todesmanipuliert von den Dämonen, meiner Meinung nach.
Und, ja, also, aber die oder Kinder wie sind ja auch dicke mit Borgmann.
So ja, genau. Ja, richtig. Und ich meine, man darf sich halt auch nicht fragen, so, also ich meine, die sind ja von Anfang an unter dem Bann, weil warum würden sonst die Kinder nicht auf einen komischen, creeping Mann reagieren, der durch ihr Haus streunt und ihnen Geschichten vorliest?
Ja, ich glaube, weil die Kinder am leichtesten zu verführen waren, sozusagen.
Denke ich auch, ja.
den Kindern war das halt egal, dass das halt ein ungepflegter Mann ist mit halt irgendwie langen Haaren, während wiederum der Vater ja direkt, als er an der Tür klopft, ihn ja erstmal einfach mega vermöbelt hat.
Na klar.
Und ich denke, das wird der Grund gewesen sein. Aber Dr. Eck und ich haben uns gerade gefragt, hat sie den Gärtner mit dem Kannstein da erschlagen, bevor oder dann oder nach dieser Tätowierung oder nachdem sie dieses Mal
davor.
Erhalten?
Davor.
Schon davor,
lange
oder?
Davor. Lange davor.
Ja.
Halbe Stunde,
oder?
Ja.
Okay, gut.
Ja. Aber ich glaube, das Kindermädchen war aggressiv vor der Operation. Aber ist auch egal. Naja, es gibt ja auch noch dann die Szene mit dem Teddy, der auch am Rücken aufgeschnitten wird. Und da wird das normale Zeug rausgeholt und Sand reingetan. Das ist ja auch eindeutig irgendwie ein Hinweis darauf. Und dann sagt die Mutter halt, der ist kaputt und das Mädchen versteht es nicht, so wieso kaputt ist, also wieso soll der kaputt sein?
So. Das ist eben ein interessanter Punkt. Also es wäre so eine meiner Theorien, dass Borgmann so ein bisschen ist wie der Rattenfänger von Hameln.
Ja.
Diese Kinder quasi aus dem System befreit quasi. Denn am Ende leben nur noch die Kinder und das Kindermädchen ist aber auch nicht so alt und die Frau und ihr Mann sind tot. Und geht mit ihnen quasi in den Wald und sie haben alle das Mal. Und irgendwie, Borgmann sagt halt relativ früh, also er ist noch im Schuppen, er ist noch quasi in der Obhut der Frau und dann will er gehen und dann sagt sie, nee, bleib doch hier und dann sagt er, nee, ich will los, ich will spielen.
Ja.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ein Motiv des Films ist, das quasi sagt, so in der jetzigen Gesellschaft dürfen wir eigentlich nicht mehr sein, wie wir sein möchten, sondern kriegen halt 1000 Regeln auferlegt und die Kinder verstehen quasi sofort, was Borgmann macht und das ist einfach nur das Chaos.
Mhm.
Ich muss noch sagen, was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, dass in der Szene, wo Borgmann dann Marina vergiftet, da gibt es direkt vorher, als er die beiden Weingläser nimmt, zögert er kurz und tauscht dann die Hände. Und dann dachte ich schon so, oh krass, jetzt irgendwie bringt sich Borgmann irgendwie selber um
sie zu retten
oder sowas.
Dachte ich eher.
Oder so. Und dann ist sie, aber das war irgendwie cool, aber irgendwie auch habe ich es überhaupt nicht verstanden. So, warum er da, also warum, das war dann einfach irgendwie unnötig, dass er da nochmal die Gläser vertauscht.
Ja.
Also ich würde sagen, Borgmann steht schon so ein bisschen für Chaos stiften und er hat halt einfach, so wie ich das interpretiert habe, vergessen, in welchem der beiden Weingläser das Gift war. Und aber anstelle die irgendwie beide auszugießen und zwei neue zu machen, geht er dann das Risiko ein, sich vielleicht doch selber so zu vergessen. Also,
das könnte gut sein.
Also, ja, gut, aber andererseits erscheint er mir nicht als der Typ, der nicht alles durchgeplant hat gleichzeitig. Also trotz dieses chaosliebenden Elementes, so weiß er ja schon auch immer, es gibt ja die eine Szene auch, wo er aus dem Haus raus muss und der Mann schon zu Hause ist und dann aber weiß er ganz genau, wo er ist und wo er gerade hinguckt und so. Also da ist ja, kommt ja auch schon immer durch, dass er irgendwie übernatürliche Kräfte auch irgendwo hat. Was sowas angeht. Also das fände ich auch irgendwie komisch dann.
Aber vielleicht sollte das auch einfach
sein.
Also weil ich könnte, ich finde das was, ich gebe euch beiden einen Punkt.
Also es gab natürlich auch reine Komik-Szenen natürlich auch in dem Film.
Ja, eben, ich wollte gerade sagen, also ich habe schon auch öfters einfach hart lachen müssen.
Ich finde, der Film noch mehr davon vertragen können, weil ich den schwarzen Humor, wenn er kam, wirklich genial fand, aber er war sehr spärlich gesät. Aber Dr. Schwarz, bitte.
Was ich noch finde, also ich habe noch eine andere Theorie, das ist eigentlich für mich so das stärkste Bild des Films und knüpft vielleicht auch so ein bisschen an unsere Theorien, die wir über Enemy hatten, an, ist die Theorie, dass Borgmann entweder eine reelle Affäre ist oder so eine Art Traumaffäre, die die Frau sich aufbaut, weil quasi ihr Leben, was in geregelten Bahnen verläuft, ihr irgendwie, sie ist frustriert quasi von diesem Leben. Sie ist irgendwie leicht depressiv, sie weiß nicht, was es soll und träumt sich quasi irgendwie diesen Borgmann daher, der so in dieses Leben eindringt. Und es gibt ja diese ganz krassen Szenen, die auch auf so Preview-Bildern von dem Film sind, wo Borgmann quasi in Unterhose oder später auch nackt auf ihr drauf sitzt, während sie träumt und sie träumt immer davon, dass ihr Mann sie schlägt, sie schlecht behandelt oder die ekligste Szene, ihr so ins Bein schneidet und ihr das Fleisch rausreißt und da ist wirklich, ich muss mir eigentlich, seitdem ich den Film gesehen habe, konstant ans Knie fassen, einfach weil ich das so eklig finde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, dass wenn jemand einen Hals durchgeschnitten kriegt im Film, dass ihr dann euch so an den Hals selber fassen müsst. Vielleicht habe ich es auch nur,
aber das ist aber ganz normal, keine Sorge.
Yeah.
Und, ich studiere Gehirn. Das
ist ich sitze auch nackt bei dir nachts und du schläfst.
Auf auf jeden Fall ist das so ein bisschen die stärkste Theorie, die ich habe, weil das stärkste Motiv des Films ist eigentlich, dass Borgmann kommt und er möchte was von ihr. Er möchte bei ihr aufgenommen werden und dann gewöhnt sie sich an ihn und auf eine Art verliebt sich in ihn und will was von ihm, nämlich dass er sie beachtet und träumt sich so in diese Fantasie herein, dass ihr Mann sie misshandelt und das macht er aber nicht. Also ihr Ehemann, der am Anfang als Arschloch rüberkommt, sie wird von dem nicht geschlagen, der ist gestresst von der Arbeit, der ist irgendwie ein Arschloch, der ist auch ein Rassist ein bisschen, merkt man ja bei diesen Einstellungsgesprächen, aber der ist kein Vergewaltiger und diese ganzen Sachen. Und dann wird sie ja von Borgmann quasi abgewiesen danach. Und dann merkt man so irgendwie, wie diese Person sich halt ändert. Und das ist halt wie bei so einer Affäre, glaube ich, in die man sich reinträumt und die dann letzten Endes einen wieder fallen lässt und ist auch nicht die Lösung halt für ihr Problem quasi. Das ist noch so eine Interpretationsebene, das ist nicht 100% wasserdicht, aber die ich so am stärksten eigentlich sehe.
Allerdings würde ich als, wenn ich darf, als Gegentheorie dazu aufstellen, dass Borgmann, indem er sich nackt auf die Alde setzt, ihr diese Träume einpflanzt und sie dadurch
manipuliert. Da wollte ich auch noch einhaken.
Ja, das glaube ich aber auch. Ich glaube quasi, er ist quasi wie so eine Affäre, die der quasi dann sagt, so nee, so dein Mann ist nicht gut für dich, weißt du, du solltest irgendwie mit mir in meine Welt kommen und quasi die Welt der Affäre, die halt irgendwie natürlich viel freier und chaotischer ist als das Eheleben und dann wertet er quasi ihren Mann ab, obwohl der sich eigentlich schon kümmert um alles.
Also ich habe da
auch, gut.
Ja. Ich hätte da, meine Interpretation geht auf jeden Fall eher in dieses biblische, dämonische etc., denn sein Name ist ja Kamiel, geschrieben C-A-M-I-E-L, also Zamiel, Samiel, Samuel oder auch Samael, seines Zeichens Entität aus der griechischen Baruch-Apokalypse. Und der Engel Samuel pflanzt
den... Wie viele Rollenspielbücher hast du
aufgeschlagen? Der Engel Samuel. So, und jetzt hör mal lieber zu, junger Mann, wenn ich jetzt hier... Der Engel Samuel pflanzt nämlich den Wein, der Adam zum Sündenfall führt und wird dafür zum Satan. Und in Kapitel 9 des Urtextes nimmt er die Form einer Schlange an, um Adam zu verführen, eine Version, die in der späteren Tradierung im Talmud weggelassen wurde, hier wiederum. Das ist aber nur am Rande. So, und ich denke nämlich auch, dass er pflanzt halt hier die quasi diese Träume oder auch Wein und sorgt quasi für den Sündenfall und im Prinzip zerstört einfach so ein bisschen um des Zerstörens willen. Es ist ja nicht ganz klar, es ist ja wirklich absolut nicht klar, auch am Ende nicht, warum das Ganze überhaupt soll. Das hat ja fast so was Joker-mäßiges. Einfach wirklich nur lare pour la, ne, die Kunst der Kunst, Willen ist ja hier ein ganz neues Wort, was ich einstreuen wollte. Und es ist einfach so ein bisschen gut sortiertes Chaos.
Du hast viel gesagt, aber auch auf eine Art auch nichts, ne?
Wie so ein Politiker, ne?
Ja, bitte. Also meine Lieblingsszene wollte ich noch kurz sagen. Vielleicht könnt ihr auch alle eure Lieblingsszene sagen. Ist auf jeden Fall Camille mit der anderen Frau und ihrer Assistentin und den beiden Leichen im Auto an Ludwig und Pascal vorbeifahren. Sie dann nicht anhalten. Und dann, glaube ich, Pascal ihn anruft und Ludwig, dann sagt er, soll ihm sagen, dass er ein Arschloch ist. Großartig.
Naja, und Pascal dann sagt, ja, ich soll von Ludwig sagen,
ein Arschloch. Ja, das habe nicht ich gesagt, sondern Ludwig.
Großartig. Also die beiden sind seine obdachlosen Kollegen, sollte man vielleicht noch dazu sagen, weil wir
den Namen
vorher nicht erwähnt haben.
Ja,
das sind auch so ein bisschen meine Favorites gewesen in dem Film, weil die so völlig einfach... so
einer von den beiden ist auch der Regisseur des Films, ne?
Der mit den weißen Haaren, ne?
Ja, Ludwig.
Ja, aber vielleicht ist dieser Film einfach so ein bisschen zwei Filme übereinander gelegt. Also einmal gibt es halt diese weltliche Story von einer scheiternden Beziehung und eben auch von so einer Affäre, so einer erträumten. Aber es gibt ja schon auch trotzdem, wie Dr. Loge das gesagt hat, diese surrealen Elemente und diese dämonischen Sachen und die Story halt eben von Borgmann, die halt extrem bizarr ist. Ja. Und was ich noch cool fand an dem Film, ist so ein bisschen die Bildlichkeit. Also erstmal dieses... halt das Haus und der Garten, das habe ich in der Story ja schon erwähnt, und dann auch diese Löcher, ja, weil Borgmann reißt ja eigentlich nur Löcher den ganzen Film auf, ja, also am Anfang stürzt sein Haus ein, dann reißt er den ganzen Garten auf und auch das Aufschneiden des Rückens und die Narbe kann man so ein bisschen als Aufreißen bezeichnen. Und erst ganz am Ende, als das wirklich alles vorbei ist und seine Mission erfüllt ist und er diese Kinder hat, schüttet er diesen Garten wieder zu.
Und ich sag dir auch warum. Ich sag dir warum, Doktor...
Der Engel Samuel.
Snips Snito, wie der brasilianische Name von dir wäre, ist nämlich, ich denke, weil nämlich die Tore der Hölle wieder schließen. Deswegen füllt er sie nämlich wieder. So sieht's aus.
Nee, aber ich finde das halt also einfach auch nur auf einer bildlichen Ebene fand ich das echt stark. Also
absolut.
Das ganze Setting und
also. Ich fand, das war auch alles, es war so krass gut gefilmt, das war so gut getimed auf. Ich meine, die hatten da diese Kamerafahrten, wo sie quasi am Haus vorbeifahren. irgendwie, oh, keine Ahnung, ich kann das so schlecht beschreiben. Aber das war einfach alles krass gut und intelligent gemacht und ich habe lange nicht so einen intelligent gedrehten Film gesehen. Also das vom Script auch, bis zu der Art und Weise, wie es gefilmt wurde, Schnitt etc. Das war einfach ein sauguter Film. Also
ja, hat halt so diesen, ja, so diesen ganz klar europäischen Feel irgendwie gehabt und der aber auch noch dazu eigentlich überdurchschnittlich gut umgesetzt, würde ich mal sagen.
Und hat so, das ist von eben, so übernatürlichen Elementen, die wir normalerweise im europäischen Kino eigentlich nicht so oft sehen.
Stimmt. Ja.
Und zumal, ich meine, ich finde es schon eigentlich bemerkenswert, wie angenehm und gut dieser Film zu gucken war, obwohl man die Story quasi nicht verstanden hat.
Ja, muss ich auch, ja.
Das ist schon, weil normalerweise, es kommt auch oft vor, dass einen so ein Film dann nervt, so wenn man merkt, so irgendwie, ich bin anscheinend zu dumm, um das auf Anhieb zu
verstehen. Ja, bei Enemy ging es mir auf jeden Fall so und hier nicht, also. Ja.
Und halt, Dialoge und so waren gut, das wäre vielleicht auch schon mal eine gute Überleitung zum nächsten Thema.
Nee, ich würde sagen, erstmal geben wir natürlich noch unsere IMDb-Punkte. Also, und Dr. Loco fängt an.
Ja, also von mir gibt es 8,5. 8, ja, 9. So, 9 Punkte von mir.
Oha. Mhm.
Ja, dann mache ich 8,5.
Von mir gibt es 8 Punkte von 10.
Von mir gibt es auch 8 Punkte. Ist damit der bestbewertete Film, den wir je gemacht haben. Und ich
glaube, 9 Punkte
auch die höchste Wertung, die bis jetzt... vergeben wurde.
Ja, bin ich vielleicht auch über das Ziel hinausgeschossen.
Wer
aber...
soll das noch toppen?
Mir ist auch wieder aufgefallen, dass ich doch wirklich X-Men Days of Future Past, dass ich ein bisschen weiter immer auf die Seite von Dr. Eck gerückt bin. richtig scheiße so. dann machen wir mal weiter mit etwas, das fast genauso gut ist.
Ja,
mindestens. Und das ist, ich meine, der Name des Senders ist Stars mit Z. Will ich nochmal kurz schon mal sagen. Ist die neue Serie von Executive Producer Curtis 50 Cent G-G-G-Unit Jackson heißt Power und Fun Fact,
Power
heißt auch 50 Cents eigene Parfümreihe.
Oh, na, also jetzt schlägt 13.
Deswegen hat die Serie so gestunken.
Ich weiß nicht, was den größeren Mehrwert hat. Dr. Loco, worum geht's in Power?
Und Dr. Locos... Introduktion ist nicht mal 50 Cent wert, dafür kann er aber nichts, das liegt am Inhalt. Also, in unserer schönen Serie Power geht es um James St. Patrick, Kosename Ghost.
Ich bin jetzt schon gelangweilt, wirklich. Du heißt auch der Hund von Jon Snow, das geht gar nicht.
Stimmt. Naja, ich rufe gleich mal an.
Besserer Schauspieler auch, meiner Meinung nach. So, weiter geht's. Ach, Leute.
Bitte. Ich dachte, ich dachte, der Spitzname wäre G-Host. Weil er
Okay, Leute, lass einfach aufhören. Das
reicht eigentlich. Ich will auch, ey. Worum geht's in Ghost? Worum geht's in Power?
Also, es geht um James St. Patrick, Kosename Ghost. Besitzer eines großen New Yorker Nachtclubs, der, wie es der Zufall so will, auch noch im Drogengeschäft tätig ist und diverse Drogen-Mulis beschäftigt. So. In der ersten Folge lässt sich dann so ablesen, dass es dann in Zukunft auch noch darum gehen soll, dass er es so schaffen muss, beides unter einen Hut zu bekommen, so sein Legitimate Business und die illegalen Machenschaften, die er da betreibt. Natürlich wissend, dass er langfristig aus dem Drogensumpf natürlich raus möchte, mit Hilfe seiner Kartellfreunde. Die aber vielleicht gar nicht so gute Freunde sind, sondern eher unberechenbare Partner, nicht wahr?
Das war untypisch in dieser Art Film, ne?
Völlig untypisch, das hat die Welt noch nicht gesehen. Es wäre lustig, wenn jemand mal einen Film oder eine Serie machen würde mit irgendwie jemand, der vorher Lehrer war und dann Drogen verkauft. Das wäre mal eine Idee.
Das wäre nicht schlecht, auf jeden Fall.
Ja, und des Weiteren bekommt dann seine Frau irgendwann das natürlich auch noch mit, dass halt irgendwie was läuft, dass mit ihrem Mann was nicht stimmt, weil der mit seinen Gedanken ganz woanders ist und irgendwie nach und nach kommt sie ihm da auch noch so auf die Schliche, dass er halt auch illegale Geschäfte am Laufen hat. Das wird dann in Zukunft auch zu Problemen führen. Ja, sorry, dass ich gerade ganz so ein bisschen rudimentär abreiße.
Ja, das ist total in Ordnung, finde
ich. Was ich noch erwähnen möchte, sein steter Begleiter, Eminem Schweinsteiger, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, ist aber Jason Sicora als Tommy Egan. Den kann man möglicherweise kennen aus True Detective, der war da nämlich dieser Biker-Kumpel von Rust, ne? Den Rust da in dieser berühmten One-Cut-Scene halt durch die Gegend gezogen hat. Damals hat er nur einen Schnörres. Aber... Ich weiß auch in dieser Serie nicht, wenn wir da mal gleich mal weitermachen wollen, woran es liegt. Also ich meine, irgendwie das Skript, die Dialoge sind katastrophal, die Szenen viel zu lang, die Schauspieler, ich weiß nicht, sind auch nur Mittel und dann hat er noch ein schlechtes Skript. So, das ergibt dann halt ungefähr einen Punkt von 50 auf meiner Skala. Wie sieht's bei euch aus?
Ich will nochmal kurz sagen, ich finde, die Serie fühlt sich so an, ja, als hätte jemand versucht, eine authentische Serie wie Sopranos oder The Wire zu drehen, aber alles, was man als Material hatte, ist nur einfach ein G-Unit-Musikvideo. Das ist alles, was man an Story irgendwie und Emotionen hat. Ja. Und man versucht halt das auszuwählen auf eine Stunde. Das ist doch wohl keine Serie, die eine Stunde gehen sollte, Alter. Was ist da denn los?
Drei Minuten Webserie.
Ja. Ich bin wirklich 10-mal weggeknackt und mein Fazit ist jetzt schon lieber hintereinander I Know What You Want von Busta Rhymes und Mariah Carey und dann Chabos Wissen, wer der Babo ist, gucken. Da hat man diese komplette Serie verstanden so und hat aber nur 6 Minuten verschwendet einen richtig coolen Song.
Ich kann euch diese Serie erklären.
Ja, okay, jetzt kommt.
Und zwar ist das eigentlich eine Comedy-Serie, die echte Gangs angucken. Die halt in tatsächlichen Drogengangs sind. Die gucken sich das an und freuen sich, wie peinlich das ist.
Ja, dass es in Wirklichkeit so ist. Also ich meine, wenn sie sich da verabschieden mit ihren coolen
Handzeichen,
dann irgendwie durch diese aber vorher Dr. Snips, pack du mal aus.
Ja, ich finde komischerweise die Serie nicht super schlecht. Also nicht so wie ihr. Also die ist auf keinen Fall gut. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber
bist du nicht gut, oder was?
Mein Problem mit der Serie ist, dass sie absolut keinen bleibenden Eindruck hinterlässt. Also wirklich du gibst einfach überhaupt, also dich interessiert es überhaupt nicht, was da passiert so richtig. Und ich finde, das liegt doch nicht an den Schauspielern, weil die sind meiner Meinung nach definitiv gehobenes Mittelmaß. So, also auch niemand spielt die Rolle seines Lebens, aber,
ja, aber ausreichend.
So ja. Es liegt halt an der Story, so, weil erstmal der Typ ist halt Nachtclubbesitzer und Drogendealer, okay. Dann gibt es genau drei Plotpoints in dieser Folge und das ist eins, von ihm wurde Geld gestohlen und er will das zurückhaben. Zwei, er trifft eine alte Flamme aus der Highschool und seine Frau kriegt es aus Versehen mit, ja. Und drei, die eben genannte alte Flamme aus der Highschool ist zufällig Teil der geheimen Polizeispezialeinheit, die ihn ausfindig machen soll. Also das ist so simpel. Und das ist
vor
so
allen Dingen
dumm,
ist es halt einfach klischeebehaftet bis zum Gehtnicht
mehr. Ja, natürlich. Aber das ist halt, also das ist nichts, was dich irgendwie beeindruckt oder wo du denkst, ja gut, da muss ich wissen, was jetzt als nächstes passiert. Also muss ich nicht, definitiv nicht. Also.
Ich weiß nicht, ist es euch aufgefallen, diese Serie, ich weiß nicht, meistens ist das ja eher sowas, was gute Serien haben, dieses Element, so ewig lange Szenen.
Ja, genau das.
Und bei guten Serien ist das richtig geil und ich mag das, wenn du gute Dialoge hast und zum Beispiel bei Game of Thrones hast du es ja, um nur mal eine Serie zu nennen, da kannst du wirklich zuhören, da können die einfach am Tisch sitzen, da reicht auch eine Kameraeinstellung, aber in der Serie geht halt kommt halt irgendwie der Protagonist, irgendwie goes in die Küche, holt seinen O-Saft aus dem Schrank, irgendwie gießt sich ein Glas ein, erzählt nebenbei irgendwelchen langweiligen Quatsch. Nimmt die Karaffe, stellt sie zurück in den Kühlschrank, macht die Tür wieder zu, erzählt wieder irgendwelchen Quatsch, sein Kumpel isst ein bisschen Chicken und dann gehen sie halt irgendwie. Aber das Ganze geht, also das sind so Sachen, das auf eine Weise finde ich das eigentlich cool, weil das so eine Art Authentizität schafft, so wenn auch so hier Banalitäten so geschaffen werden, ne? Das hat ja auch so ein bisschen was fast Realistisches oder was, fast so was von der Dokumentation, aber leider ist diese Serie in nichts konsequent. Du hast manchmal diese Szenen und dann hast du zwischendurch aber auch wieder so totalen Gammel, wenn dann irgendwie, ja, wie heißt die eine, die da an der Theke arbeitet? Ja, irgendwie, don't touch the merchandise. Das ist einfach, da fällt einem doch nichts mehr zu ein. So, also da
running a business here,
Das
ist halt die ganze Zeit so, das meine ich wirklich ganz ernst, das ist wirklich das ist wie so ein Musikvideo und das war's, aber es gibt halt nichts, man weiß es nicht zu füllen. Es ist einfach nur, jemand hat mir Geld gestohlen, du verlierst Geld, weil du den Club zugemacht hast, wir dealen alle Drogen, deine Frau ist irgendwie traurig. Ich habe wirklich erwartet, als die Frau traurig darüber, dass ihr Mann noch im Club bleiben und hustlen muss, ins Auto steigt, dass sie direkt erschossen wird. Weil ich dachte so, wann geht's denn hier los?
Ja,
ist das wirklich ein Charakter, den ihr versucht
zu verkaufen? Ja, aber sie hat direkt den Fahrer verführt, ne? Weil sie ja horny war und er ist sie aber nicht, er noch im Club.
Ich glaube, ich hab geschlafen. Ne?
Aber er ist ihr nicht verfallen. Weil, ne, Bros before Host sagt man ja. Schade, das hat noch gefehlt. Der Satz fehlte eigentlich in der ersten Folge. Weil
aber welcher Satz nicht gefehlt hat, ist in den ersten 5 Minuten direkt, you stole from the wrong guy, motherfucker.
Ja. Was auch schon nicht gefehlt hat, ist Line. C-Pub, I made it.
Ja,
stimmt. Du dich selbst.
Das war schon
was neu. Was sonst nicht gefehlt? Tell me I look good. You always do. Hat auch nicht gefehlt.
Und, alles und stark fand ich auf jeden Fall auch, als sie halt da irgendwie über Nacht ihr Business irgendwie dazu machen müssen. Also sprich, für alle, die es noch nicht gesehen haben, ihre Drogenmonis von der Straße zu kommen. Christmas is cancelled als geheimes Kommando, dass sie doch alle aufhören sollen. Beziehungsweise close the store.
Aber ist euch mal aufgefallen, dass Das Brillante bei der Serie Sherlock ist ja, dass quasi Textnachrichten werden auf dem Bildschirm angezeigt, damit du verstehst, was die Person gerade auf dem Handy hat. Ne? Mhm. Und in der Serie aber ist der Code irgendwie was?
86
ist der Code dafür, dass der Deal abgebrochen wird. Und du weißt, was der Code ist, weil der erste hat auf sein Handy geguckt und hat 86 gesehen. Und bei jedem anderen, der sein Handy rausholt, in den nächsten 20 Sekunden wird wieder 86 eingeblendet auf dem Bildschirm. Wo ich mir denke, es hätte gereicht, das Handy zu sehen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie unterschiedliche Nachrichten bekommen haben.
Aber dieses Gimmick, dass Textnachrichten jetzt auf dem Bildschirm gezeigt werden, das ist mittlerweile so überbenutzt. Also ich kann dir nicht zu viele Beispiele jetzt aus dem Kopf geben.
Ja, weil du wie den letzten im neuen aus Louisiana da irgendwie Stand-Up-Affen aus Kanada guckst.
Genau deshalb nämlich, du blöd.
Also das ist auf jeden Fall schon bis zum neuen Liam Neeson-Thriller nonstop vorgedrungen.
Ah, ja,
also zum Beispiel. Oder ich habe das also mindestens 3, 4, 5 Mal schon gesehen in den letzten 4 Monaten.
Ja, ich weiß nicht, ich hab das auch neulich zum ersten Mal gesehen, weil ich vor einer Woche zum ersten Mal eine Folge von Sherlock gesehen habe. Ja, und fand da schon irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ist halt so, hey, guck mal, was wir alles machen können heutzutage mit der Technik.
Was gegen Benedikt, Alter?
Ja, aber es halt auch noch, ja, so diese langen Szenen funktionieren halt wirklich gar nicht. So gerade da ganz am Anfang in diesem Nightclub, so, da denkt man sich, irgendwie haben die jetzt den Kameramann da drin vergessen. alle Leute, die in der Szene relevant waren, sind schon längst weg.
Ja.
Das ist auch so, gefühlte 5 Minuten gezeigt, wie irgendwer Wodka an irgendeinen Tisch bringt.
Ja, auf jeden
und
du denkst Fall.
So, bin ich, wie komme ich hier raus?
Aber es stimmt dann, genau so ist es. Einfach,
ja, aber ich dachte echt, dass 50 Cent nur Executive Producer dieser Serie ist und dann stellt sich halt raus, dass er A, irgendwann nochmal eine kleine Nebenrolle in dieser Serie haben wird, weil ich den im Trailer gesehen habe. Und B, das Intro zu dieser Serie einfach ein 2-Minuten-Song von 50 Cent.
Ey, wie lang ist das
denn?
Aber
Kel
aber ist die beste, so ist die beste Szene der ganzen Serie, finde ich, das Intro. Der
das
Song ist halt, als
würde 50 Cent, so richtig
50 Cent tut auf Jay-Z, es werden Sachen in so einer Spiegeloptik gezeigt, finde ich besser als alles andere, was ich gesehen habe, muss ich sagen.
Ich fand den Intro-Song ziemlich cool, auf jeden Fall, ehrlich gesagt.
Aber was ich noch mal euch fragen wollte, I lie under the covers, Alter.
Was ich euch noch mal fragen wollte, ist,
ey, willst du Fiddy haten oder was?
Die Serie fängt in the club an, aber wir gehen niemals in den Candy Shop. Was ist da?
Und das ist auch nicht sein Geburtstag. Das kommt wahrscheinlich später noch.
Ja, wahrscheinlich.
Folge 2, Candy Shop.
Ja, aber er ist trotzdem ein motherfucking Pimp. Gut, das wollte ich noch kurz gesagt haben, hat nicht gezündet. Na gut.
Ach, musst du das sagen.
Gut. Naja. Hey,
Leute.
Ja, also,
lohnt sich. Ich werde keine zweite Folge gucken, von mir keine Empfehlung.
Nee, also
aber die ist nicht absoluter Trash, so. Die ist nicht am ganz untersten.
Ich sage, Rande, die Serie ist absoluter Trash und es geht halt nicht um Elektrizität oder Strom, obwohl die Serie so heißt, was total überhaupt nicht okay ist. Und deswegen gibt es von mir auch ganz klar keine Empfehlung.
Ja, ich meine, wir hätten die Serie wahrscheinlich auch nicht geguckt, wenn nicht 50 Cent da irgendwo in die Credits gewesen wäre. Obwohl ich an sich finde, dieses, also so Crime-Genre an sich ganz geil finde und hatte auch ein bisschen gehofft, dass ich da möglicherweise eine neue Serie bekomme.
Ein paar coole Cap-Designs irgendwie siehst.
Cap-Designs? Achso, ja. Vor allem deshalb, ja, jetzt habe ich es auch. Ja, wegen der Mützen. Aber nicht eine Mütze, weit und breit. Also deswegen für mich hat von mir keine Empfehlung. Man sieht es auch bei IMDb 7,3 Punkte und Serien, die unter 8 Punkte irgendwie gehandelt werden, sind auf jeden Fall, ja, da muss man dann schon wirklich den Stoff sehr mögen. Oder irgendein Schauspieler oder 50 Cent und dann geht das dann auch irgendwie klar. Aber ja, Leute, tut euch das doch wirklich nicht an.
Von mir auch auf keinen Fall eine Empfehlung. Am geilsten von allen Klischees fand ich auf jeden Fall, es gibt eine Szene, da sind sie dann bei ihrem Boss sozusagen, müssen ihm Geld abgeben und das ist so die absolute Karikatur von Drogenbossen in Filmen der letzten 10 Jahre.
Ja.
So ein bisschen neurotisch, ein bisschen crazy,
ja.
So, aber auch nett, wenn man ihnen ihr Geld gibt so und dann so ein bisschen Vaterfigur, aber gleichzeitig crazy und ich dachte nur so, ey komm, Leute, packt eure Sachen ein und macht eine andere Serie. Aber davon, nee, es gibt einfach zu viele auch von diesen Crime Doppelleben,
ja, ja.
Geschichten, so, dass man, wenn man da nochmal was macht, dann muss man eine bessere Idee
mitbringen. Ich meine, The Sopranos ist so die Serie, die quasi die Serienlandschaft in Amerika verändert hat,
und ja, absolut.
Halt in 1000 Staffeln irgendwie genau darum. Was ich finde, wisst ihr, worauf ich richtig Bock gehabt hätte? Ich hätte richtig Bock gehabt auf so einen G-Unit, 50 Cent,
ja.
Lloyd Banks, Dr. Dre, Eminem, so Yeah Motherfucker Gangster-Serie, weißt du, wo ja, einfach ja. die erste Szene ist, irgendwie drei coole Leute kommen rein, ballern irgendwie 10 Leute mit Shotguns um, es kommt der dickste irgendwie 2001er Hip-Hop und weiß nicht, ja. alle tragen Ketten, die länger sind irgendwie.
Als, länger als die Geschichten, ne? Die Bärte zu deiner Geschichte.
Dr. Schwarz, das sagst du jedes Mal, das sagst du zu jedem Film.
Das ist besser, wenn es einfach 50 Cent in der Gitarre wäre. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Wie geil wäre es bei Borgmann gewesen, wenn Hip-Hop-Mucke im Hintergrund wäre? Mal ganz ehrlich, 10 von 10, Leute. Nee, aber keine ja. Ahnung, also ganz schrecklich und ja, Ja Rule spielt auch nicht mit.
Oh ja.
Ja Rule ist nirgendwo zu sehen. Ja. So. Was soll das?
Nee, es ist eigentlich keine Ahnung. Keiner da, den man kennt. Ja. So ein Cheat aber auch.
Ja, ja gut, ja. Dann wollen wir noch was zum Besten geben, bevor wir ohne Hörerpost, weil wir wieder keine Hörerpost erhalten haben.
Ihr habt schon wieder nichts geschrieben, Leute. Was ist denn los?
Ich bin durch. Ja.
Ich habe eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Guckt euch Borgmann an, lasst die Finger weg von Power und bleibt sportlich.
Ja,
dann
bitte.
Würde ich sagen, sind wir raus.
Jetzt Freunde.
Wir schon so langsam die leichte Indie Creative Commons Hintergrundmusik.
Ich kann beim besten Willen nichts verstehen.
Woche zu Woche, super ist. Tschüss. Ja, und dann sind wir raus. Bis zur nächsten Woche mit dem Pancast.
Schön ja. war's mit euch.
Ciao. I used to roll a Chevrolet until I had to step my game up. Now I roll a Benz, throwing up my middle finger. Laughing, smashing past your ass in traffic, switching lanes. And your girl was trying to tap you just to ask you what my name is. Fuck that dude, he ain't shit. Is what you're yelling, but it's hard for her to hear you when I got my engine revving. While you're spending time worrying about the price of gas, I got the pedal to the metal, rolling twice as fast. With no destination in particular, just keeping it vehicular. Peace sign with the missing lines, the insignia. Screeching tires when I leave the spot is my signature. You couldn't run me off the road if you drove a pickup truck. Give it up smooth when I come through. On two O's, two hoes in the front two. What you gonna do when I'm coming too cool? I'm on that 2 miles an hour so everybody sees you. We drive pimp rides, we don't fuck with Volvos. 120 miles an hour speeding on you slow boats. You should've known when we roll that it's no joke. Put your money down, fuck around and you go broke. We drive pimp rides, we don't fuck with Volvos. 120 miles an hour speeding on you slow boats. You should've known when we roll that it's no joke. Put your money down, fuck around and you go broke. Cruising down the street in my Millennium Falcon. That super fly shit, I didn't get it in Galpin. If you wanna ride, you better get in with cow shit. I know you wanna eat it, but a minute it's out. I mean awesome, I'm bossing and flossing. The cop pulled me over, said I must be the cause, man. I said you wouldn't believe it, he said damn. I said that's what you need to ride this fly, my man. He said you could go, young G, what it do? Because if I had that ride, I was feeding it too. I'm feeding your crew on the racetrack, face facts.